Ich hoffe, ihr seid bei Kräften. Ich weiß, so Kartoffelsalat, Leberkäse, Würstel, die haben alle die Tendenz, so dass sie uns nach unten ziehen und eine Müdigkeit herbeizaubern. Also von daher, jetzt muss wacker gekämpft werden. Ich habe es leichter als ihr. Im Stehen ist noch niemand eingeschlafen. Gut, der nächste, den wir uns anschauen, ist der Philemon. Und jetzt betreten wir ein Minenfeld, muss ich einfach sagen. Das Minenfeld ausgesprochener und vor allen Dingen unausgesprochener Erwartungshaltungen. Was und wie viel darf man von einem Christen erwarten? Der Philemonbrief ist ja ein Bittbrief. Paulus erwartet viel, er erwartet sehr viel von Philemon. Er erwartet eine Haltung und Aktionen, welche Philemon aus der Komfortzone gesellschaftlicher Akzeptanz herausholen werden. Und offensichtlich hat Paulus eine sehr hohe Erwartungshaltung gegenüber Christen, sonst würde er sowas nicht formulieren. Er erwartet, dass der Philemon hier etwas tut, wo alle Leute drumherum den Kopf schütteln werden. Wo alle sagen werden, also Entschuldigung, wie kann man so verrückt sein? Einen Sklaven, der davongelaufen ist, so lieb in den Arm zu schließen und zu sagen, ach mein Herz, mein lieber Bruder, das ist naiv, so tickt diese Welt nicht, so kannst du dich nicht geben. Aber genau das verlangt Paulus von Philemon. Und an dieser Erwartungshaltung möchte ich einfach die Thematik dieses nächsten Vortrages anknüpfen, nämlich, was und wie viel darf man von einem Christen erwarten? Und wie viele Beziehungen gehen in die Brüche, weil Dinge erwartet werden, die nicht realistisch sind? Wo man überfordert wird mit, es ist ja noch gut, wenn es ausgesprochene Erwartungen sind, viel schlimmer sind die unausgesprochenen Erwartungen, wo man auch gar nicht genau weiß, was wird von mir verlangt. Man weiß nur, ah, es hat mal wieder nicht gelangt. Und dann wird halt die Augenbraue so ein wenig in die Höhe gezogen oder sonst wie zu verstehen gegeben. Es war mal wieder zu wenig, was du gebracht hast. Es ist ein heikles Thema, dem wir uns wenden wollen. Und wir leben in einer Zeit, wo man anderen nicht zu nahe treten darf. Fragt mich nicht, warum ich sonntags nicht in die Gemeinde komme. Haben wir in unserer Gemeinde mal erlebt, eine Schwester, die gekommen ist und gesagt hat, alles bestens, aber eines möchte ich von Anfang an ganz klar machen, fragt mich nicht, wenn ich sonntags nicht da bin, was mit mir wäre. Da waren die Linien ganz klar gezogen, von Anfang an. Aber das ist eine sehr moderne Einstellung. Stell mich nicht in Frage, das ist mein Privatleben, du hast kein Recht, da hineinzusprechen. Paulus nimmt sich sehr wohl die Freiheit, hier aber ganz massiv Fragen zu stellen, die er ganz tief in das Gefüge des privaten Lebens von Philemon hineinreichen. Unsere Gesellschaft baut sehr hohe Mauern um das Ego. Und unter dem Begriff falsch verstandener Toleranz darf man andere einfach nicht mehr hinterfragen. Und das sind ja zum Teil auch schon unsere Political Correctness, zum Teil Absurditäten. Also wenn ich einen fremdländischen Menschen vor mir habe, mich interessiert einfach, wo dessen Vorfahren herkommen, ist doch interessant. Vielleicht bin ich sogar mal in dessen Land gewesen und wir können es darüber unterhalten, aber ich darf heute nicht mehr fragen, ja, wo kommen Sie denn her? Weil das wird schon als diskriminierend behandelt. Also wir sehen, die Mauern, die werden sehr hoch gezogen und wehe dem, der versucht, da etwas zu hinterfragen. Der hat sich damit gleich ins Unrecht gesetzt. Aber diese Haltung greift auch in unseren Gemeinden immer mehr um sich. Welches Recht hat man, von anderen ein anderes Verhalten zu erwarten? Hat der Älteste jetzt zum Beispiel der Gemeinde hier in Augsburg oder ihr kommt aus verschiedenen Gemeinden, hat der Älteste eurer Gemeinde überhaupt das Recht, mal vorsichtig zu fragen, du, wie geht es euch eigentlich so als Ehepaar? Oder wie geht es so mit den Kindern? Darf er das fragen? Oder er geht dann automatisch so eine Barriere innerlich hoch und man denkt sich nur, das muss ich dir nicht auf die Nase binden. Das ist meine Sache. Wo sind da die Grenzen? Welche Erwartungshaltungen sind gerechtfertigt? Und mit welchen Erwartungshaltungen überschreite ich auch etwas? Und das kommt auch vor. Da sprechen wir von Machtmissbrauch. Ist auch ein Begriff, der leider in Gemeinden kein Fremdwort ist, sondern sowas kann immer wieder passieren. Ich erinnere mich daran, vielleicht habe ich es mal an einem der anderen Bibeltage gesagt, als ich in Moldawien war in den späten 90er Jahren, ein kleines Bauerndorf, eine kleine Gemeinde und ein Ältester, ein Pastor der Gemeinde. Und weil ja im 1. Korintherbrief steht, dass die Schwestern mit bedecktem Haupt beten sollen und die Brüder mit unbedecktem Haupt, dann ist ja nur eine Frage der logischen Schlussfolgerung, aha, wenn Brüder mit unbedecktem Haupt beten, dann heißt das, wenn sie nicht beten, haben sie ihr Haupt zu bedecken. Hört sich ja sehr logisch an, ist nicht unbedingt biblisch, aber immerhin logisch. Und der Pastor, der hat dann die Regel aufgestellt, alle Brüder haben einen Hut zu tragen, auch die jungen Brüder aus der Jugendgruppe. Die mussten mit einem Hut rumlaufen. Ihr könnt euch vorstellen, die sind sich wie ein Exponat aus der Urzeit im Museum vorgekommen. Wenn die dann mit einem Hut durchs Dorf gehen mussten als 14-, 15-jährige Burschen. Die sind dann eingeladen worden zur Jugendgruppe im Nachbardorf. Da sind sie gerne hingegangen. Das Fatale war, das letzte Haus an der Seite vom Dorf, wo die Straße ins Nachbardorf, wo die andere Jugendgruppe war, in dem Haus wohnte der Pastor. Das heißt, jedes Mal, wenn die Jugendlichen in das Dorf gingen, mussten sie am Haus vom Pastor vorbei und sie wussten, mit unbedecktem Haupt kommst du nicht sehr weit. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihren Hut aufgezogen, die 14-jährigen Burschen und 15-jährigen sind ganz brav am Haus vorbei und dann so ein paar hundert Meter weiter war ein Baum mit einer hohlen Baumwurzel und dort die Hüte rein, versteckt, zur anderen Jugend gegangen, auf dem Rückweg Hut wieder rausgeholt und so am Haus vom Pastor vorbei. Es war eine ungerechtfertigte Erwartungshaltung, die nichts als Heuchelei generiert hat. Man muss sehr aufpassen. Auch wir Eltern müssen sehr aufpassen. Was erwarten wir von unseren Kindern? Sind das alles gerechtfertigte Erwartungshaltungen? Oder können wir da vielleicht auch unseren Kindern ein Joch aufsetzen, was sie nicht imstande sind zu tragen? Und ihr merkt die Brisanz dieser Thematik. Aber Paulus spricht sie an. Weil Paulus war ein erfahrener Gemeindemensch, er weiß doch, wie Gemeinden ticken und er weiß, wo die Schwierigkeiten im Gemeindeleben sind und Schwierigkeiten werden oft durch solche Erwartungshaltungen hervorgerufen. Was und wie viel darf man erwarten? Und gerade dieser Philemon-Brief, der gibt uns so ein paar Handreichungen, ein paar konkrete Tipps, die ich jetzt hier ein wenig anreißen will, was man erwarten kann. Zunächst, erstens, Paulus erwartet nur, wofür er auch zu beten bereit ist. Vers 4, ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deine erwähne in meinen Gebeten. Bevor Paulus hier mit dieser heiklen Frage an den Philemon herantritt, vergewissert er ihn, Philemon, du bist mein Gebeten. Und das ist was Wichtiges. Paulus erwartet nur, wofür er auch zu beten bereit ist. Philemon liegt ihm am Herzen, deswegen betet er viel für den Philemon. Erwartungshaltungen per se können viel Schaden anrichten. Deswegen ist es wichtig, dass man Erwartungshaltungen unterfüttert, ein wenig einpackt. Und dazu ist das Gebet. Dazu ist die Fürbitte. Weil wenn ich für einen Bruder oder für eine Schwester eine ganz geraume Zeit schon gebetet habe, dann kenne ich doch die Person auch besser. Und dann bekomme ich viel mehr ein Gefühl dafür, ist das jetzt eine realistische Erwartungshaltung oder ist hier die Person überfordert? Das ist ja wichtig. Wisst ihr, in Gottes Reich wachsen die Dinge. Und wir wachsen in unterschiedlichem Tempo. Und bei dem einen, der vielleicht vor 2 Monaten zum Glauben gekommen ist und ist ein Senkrechtstarter, da kann ich im 3. Monat schon etwas erwarten, was bei einem anderen, der vor 1 Jahr zum Glauben gekommen ist, noch nicht erwarten darf, weil das Wachstumstempo unterschiedlich ist. Und das kann man nicht manipulieren. Und dann kann man nicht alle über einen Kamm scheren und sagen, alle müssen jetzt so weit sein, alle müssen dies oder jenes schon tun können. Alles braucht seine Zeit. Wir sind jetzt seit April, im April sind wir nach Kärnten umgezogen. 3 junge Geschwister haben uns eingeladen, die haben gesagt, in unserem Tal, wir brauchen eine Gemeinde. Wir haben so viele evangelistische Kontakte, aber es gibt keine Gemeinde hier. Wir möchten gerne Gemeinde gründen. Alles, was uns dabei fehlt, sind ein paar graue Haare. Gut, die konnten wir zur Verfügung stellen. Und das war für uns der Ruf, dahin zu gehen. Und da ist ein junges Paar, die hatten sich gerade ganz kurz vorher bekehrt, haben zusammengelebt in wilder Ehe und sind Senkrechtstarter. Unterhalten sich ein paar Mal mit uns. Die junge Frau bringt mir einmal so einen ganzen Sack Bücher mit und sagt, oh, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl mit meiner Literatur, die ich immer gehabt habe. Was hältst du davon? Haben sie es angeguckt, das war alles esoterisch gewesen. Ja, dann verbrenne ich das, das brauche ich ja nicht mehr. Ja, super, dann mach das. Und dann ist sie zu einem anderen Bruder gefahren, die haben es dann ein Bild geschickt, dann haben sie die Bücher verbrannt und über der Glut Würstel gemacht. War eine tolle Win-Win-Situation. Sie haben reinen Tisch gemacht. Und dann haben sie erkannt, das passt jetzt nicht dazu, dass wir gläubig geworden sind, dass wir zusammenleben. Und dann ist er ausgezogen und gleichzeitig haben sie an die ganze Verwandtschaft eine Verlobungsanzeige geschickt. Die haben natürlich alle gedacht, die spinnen. Aber ich habe mich so gefreut, es war so ein tolles Zeugnis. Eine Verlobungsanzeige rausschicken, sagen, wir wollen heiraten, aber wir ziehen jetzt auseinander, weil es so Gott nicht gefällt. Und jetzt in Kürze werden sie heiraten. Das sind Senkrechtstarter. Selten, dass ich sowas so schnell, so deutlich erlebt habe. Kann man nicht von allen erwarten. Im Burgenland, da war ein Bruder, der hat auch in wilder Ehe zusammengelebt. Und seine Freundin war aber aus dem Ausland gewesen und hatte keine Arbeit. Und er hat gefragt, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich die rausschicken? Da habe ich gesagt, das kannst du nicht machen. Du kannst sie nicht auf die Straße schicken. Der hat doch überhaupt keine soziale Versorgung. Du hast jetzt eine gewisse Verantwortung für sie und dafür musst du sorgen. Und die konnten nicht gleich auseinanderziehen, sie haben sich voneinander enthalten. Aber sie konnten nicht gleich auseinanderziehen, weil sie unversorgt gewesen wäre. Sie braucht ein Dach über dem Kopf. Das heißt, die Lebenssituationen, auch das geistliche Wachstum, sind oft unterschiedlich. Und dann kann man nicht an alle dieselbe Erwartungshaltung haben. Aber ein Gefühl für die Situation bekomme ich doch nur, wenn ich regelmäßig für jemanden bete und an das Leben Anteil nehme. Und weil der Paulus regelmäßig für den Philemon gebetet hat, deswegen muss er gewusst haben, das kann ich dem Philemon jetzt zumuten. Niemand anderem. Aber dem Philemon kann ich zumuten, dass er seinen entlaufenen Sklaven als Bruder herzlich aufnimmt. Egal, was die Nachbarn dazu sagen werden. Die werden alle den Kopf schütteln, aber der Philemon, der hält dem Stand. Das ist das Erste. Paulus erwartet nur, wofür er auch zu beten bereit ist. Und ich glaube, gerade für uns, die wir in Verantwortungen stehen, ist das so wichtig, bevor wir eine Erwartungshaltung äußern. Das gilt für uns, die wir in der Gemeindeleitung in Verantwortung stehen. Das gilt auch für uns Eltern, die wir in der Familienverantwortung stehen. Bevor ich eine Erwartungshaltung äußere, dass ich für die Person bete. Und dann kann Gott mir auch zeigen, da hat Gott genügend Gelegenheiten, mir zu zeigen, ob diese Erwartungshaltung gerechtfertigt ist, grundsätzlich von der Bibel her, und dann auch, ob sie gegenüber dieser Person in dem Zustand, in dem sie sich befindet, gerechtfertigt ist. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, Paulus erwartet Liebe und Treue zu allen Heiligen. da ich höre von deiner Liebe und von dem Glauben, den du an den Herrn Jesus und zu allen Heiligen hast. Und wisst ihr, dieser Vers ist eine gewaltige Aussage. Ist mir erst im Vorbereiten aufgefallen. Ich habe den Philemon-Brief ja schon manches Mal vorher gelesen. Aber mir ist nie aufgefallen, was da für eine Kraft, Sprengkraft auch in diesem Vers drinnen steckt. Da ich höre von deiner Liebe und von dem Glauben, den du an den Herrn Jesus und zu allen Heiligen hast. Also ich hätte erwartet, dass Paulus sagt, da ich gehört habe von deiner großen Liebe an den Herrn Jesus und von deiner realistischen Liebe zu den Geschwistern, sind ja auch nur Menschen. Und da ich gehört habe von deinem Glauben an den Herrn Jesus. Das schreibt Paulus nicht. Er schreibt von Glaube und Liebe, die sich gleichermaßen auf die Geschwister und auf den Herrn beziehen. Und das ist eine gewagte Aussage. Das ist eine Herausforderung, meine Geschwister genauso zu lieben wie den Herrn Jesus und an meine Geschwister genauso zu glauben wie an den Herrn Jesus. Also das beißt sich ja fast. Das möchten wir nicht unterschreiben. Das kann doch nicht sein, dass ich an die Geschwister glaube. Es kommt darauf an, was wir unter dem Wort Glauben verstehen. Das Wort Glaube bedeutet nicht einfach für richtig halten oder so, sondern Vertrauen und Treue. Und wenn ich das bedenke, dann merke ich sehr wohl, das Vertrauen, die Treue, die ich zum Herrn Jesus habe, sollen genau dasselbe Vertrauen, dieselbe Treue sein, wie ich sie auch zu den Geschwistern habe. Vom Herrn Jesus erwarte ich so viel Gutes. Versucht wie wir, aber ohne Sünde. Was erwarte ich von meinen Geschwistern? Ja, weißt du, inzwischen habe ich ja 40 Jahre Gemeindeleben hinter mir. Ich weiß, wie die lieben Geschwister ticken, wie ein Bruder mal gesagt hat. Es gibt vom Herrn oder es gibt im Herrn geliebte Brüder oder es gibt vom Herrn geliebte Brüder. Man weiß, was man von den Brüdern, von den Schwestern zu erwarten hat. Also bleibt da realistisch. Paulus drückt das anders aus. Ich weiß von deiner Liebe und von dem Glauben, den du an den Herrn Jesus und zu allen Heiligen hast. Und beides dürfen wir nicht voneinander trennen. Grammatikalisch verbietet es sich. Ich darf nicht die Liebe vom Glauben trennen und ich darf nicht den Herrn Jesus von den Heiligen trennen. Paulus fasst das in einer Klammer zusammen. Es sind dieselbe Liebe und derselbe Glaube, deren Objekte gleichermaßen Jesus und die Heiligen sind. Und wie gesagt, Glaube, das ist ein tiefes Vertrauen und gleichzeitig ein Treueverhältnis zwischen zwei Persönlichkeiten. Liebe und Glaube kann man nicht trennen, weil Glaube kann nicht anders, als sich in Liebe auszudrücken. Ein Glaube, der sich nicht in Liebe ausdrückt, ist wertlos. Das ist einfach nur noch Orthodoxie. Und Orthodoxie heißt Rechtgläubigkeit. Ja, dann wir glauben halt, dass wie wir die multiple Leiterschaft in der Gemeinde haben, mehrere Älteste und dies und jenes, und dann sind wir brave Brüdergemeindler, weil wir das Richtige glauben. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Das hat was mit für richtig halten zu tun, von etwas überzeugt sein. Aber Glaube ist immer relational. Glaube hat immer was mit einer Beziehung zu tun. Ich glaube nicht an Jesus, sondern ich glaube Jesus. Ich glaube ihm jedes Wort, was er mir sagt. Ich vertraue ihm in allem, was er mit mir tut in meinem Leben. Das ist doch viel mehr als an Jesus zu glauben. Viele Menschen glauben an Gott. Die Deisten, Thomas Jefferson zum Beispiel, einer der Väter der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, der war kein Christ, wie wir das verstehen, er war ein Deist. Also er hat geglaubt, ja, Gott ist. Gott hat irgendwann diese Welt geschaffen, er hat Naturgesetze geschaffen, er hat das Getriebe aufgedreht, und dann hat er sich zurückgezogen und seitdem tickt das alles so, wie es ticken soll. Der hat auch an Gott geglaubt, aber er hat nicht Gott geglaubt. Er hat nicht Gott vertraut. Er hat nicht geglaubt, dass Gott wirkt in dieser Welt. Glaube ist immer Ausdruck einer Beziehung. Es gibt eben keinen orthodoxen Glauben, der nur an biblischen Richtigkeiten festhält. Glaube lebt von einem Verhältnis und Glaube lebt in einem Verhältnis zu jemand anderem. Und eigentlich müssten wir mit derselben Selbstverständlichkeit, mit der wir sagen, ich glaube an Gott, müsste sagen können, ich liebe Gott. Und dann hätten wir den Kern von Glauben ergriffen. Und das macht Glauben ja so herausfordernd. Und deswegen ist Glaube nicht etwas, was ich mit einem Katechismus vermitteln kann. Die richtigen Fragen, die richtigen Antworten dazu auswendig lernen. Ich habe Konfirmandenunterricht gehabt. Wir haben aus dem Heidelberger Katechismus von Philipp Melanchthon Fragen lernen müssen und die richtige Antwort dazu. Man ist nicht schlecht, wenn man das mal gelernt hat, aber das schafft keine Beziehung zu Gott. Glaube ist eine Frage der Beziehung. Und deswegen, gestern Abend haben wir das schon mal kurz angesprochen, fragt der Herr Jesus den Petrus, nachdem Petrus so versagt hatte, da fragt der Herr Jesus nicht, Petrus, glaubst du eigentlich noch an mich? Sondern Jesus fragt, liebst du mich? Und wisst ihr, das ist arg, dass unser Schöpfer solch eine Frage stellt, wo man sich selbst so verletzlich macht. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal jemanden, wahrscheinlich deine Frau oder deinen Mann oder Kinder, gefragt hast, liebst du mich? Die Frage kommt nicht so oft vor. Mal stell dir vor, du würdest deinen Mann fragen, du, liebst du mich? Und er würde sagen, du, gib mir 3 Minuten Bedenkzeit bitte. 3 Minuten. Ja, der braucht keine Antwort mehr zu geben. Er hat die Antwort schon gegeben. Indem ich frage, liebst du mich, mache ich mich total, total verletzbar. Und es braucht viel Mut, diese Frage zu stellen, wenn man nicht ein absolutes Vertrauensverhältnis hat. Und Jesus geht das Risiko ein, dass er eine kalte Dusche kriegt. Stellt euch vor, Jesus hätte zu Petrus gesagt, Petrus, liebst du mich? Und Petrus hätte gesagt, ach Herr, ich bin so gerade mit Fischerangeln beschäftigt, bitte lass mich erstmal zur Besinnung kommen. Der Herr Jesus geht das Risiko ein, nicht der Petrus. Der Herr Jesus fragt. Und daran merken wir, wie wichtig Gott die Beziehung ist. Gott möchte geliebt werden. Gott möchte geliebt werden von uns. Und ihm fehlt etwas, wenn wir ihm unsere Liebe vorenthalten. Und geliebte Kinder sind für ihr Leben geprägt. Eine kurze Kindheit oder 20 Jahre, oder es genügen weniger, es genügen 12 Jahre oder noch weniger, wo man als ungeliebtes Kind aufwächst und dann langen in der Regel 60 Erwachsenenjahre nicht mehr, um den Schaden wieder gut zu machen. Es sei denn, Gott tut ein Wunder. Glaube hat was mit Beziehung zu tun. Und deswegen fragt Jesus, liebst du mich? Gott hat uns lieb. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. So empfindet Gott. Und es heißt nicht einfach, ja, so hat Gott die Welt geschätzt oder so wichtig war es Gott, dass er die Welt nicht umsonst geschaffen hat, sondern so sehr hat er die Welt geliebt. Diesen Haufen von 8 Milliarden Sündern hat er so geliebt, dass er seinen Sohn gibt. Das ist Beziehung und das will Gott. Das ist das eine. Glaube und Liebe kann ich nicht voneinander trennen. Und das andere, Haupt und Leib, kann ich nicht voneinander trennen. Da ich gehört habe von deiner Liebe und dem Glauben, die du an den Herrn und an die Heiligen hast. Ich kann den Herrn nicht von den Heiligen trennen. Aber wir tun das oft. Wir haben eine, zumindest sagen wir das, gute Beziehung zum Herrn. Wir haben den Herrn lieb, aber der Bruder da... Ja, wir kommen miteinander klar. Das ist völlig lieblos. Das hat nichts mit christlichem Glauben zu tun. wenn ich so ein Verhältnis zu Geschwistern habe. Wenn da Dinge in Unordnung geraten sind, dann müssen sie in Ordnung gebracht werden. Und Gott gibt uns alle Mittel, die wir brauchen, um solche Dinge aus der Welt zu schaffen. Wenn ich schuldig bin, dann gehe ich hin und bitte um Verzeihung. Und als Nebenbemerken, dann sage ich nicht, ich entschuldige mich. Das gibt's nicht. Wisst ihr, wir machen das so oft, haben was verkehrt gemacht und dann sagen wir, ach, ich entschuldige mich, dass ich das gemacht habe. Also wer das sagt, der, also ich weiß nicht, wie die das machen können. Wie kann ich mich denn entschuldigen? Ich habe ja nicht mich an mir versündigt, sondern an meinem Bruder oder an meiner Schwester. Ich kann mich doch nicht entschuldigen, das können nur die anderen tun, an denen ich schuldig wurde. Deswegen ist es eigentlich ein Unsinn, zu jemandem zu sagen, du, ich entschuldige mich, dass ich eben so unfreundlich zu dir war. Nein, das Biblische ist, dass man sagt, du, ich war eben unfreundlich zu dir. Das war lieblos. Verzeihst du mir bitte? Und dann ist der Ball im anderen Spielfeld. Dann bin ich völlig abhängig von dem, an dem ich mich versündigt habe. Und der kann mich entschuldigen. Und wenn er das verweigert, dann habe ich jetzt alles richtig gemacht, aber ich kann es nicht zwingen. Dann ist keine Versöhnung da. Aber das liegt dann jetzt wenigstens nicht mehr an mir. Also von daher, wir haben alles, was wir brauchen, um Beziehungen in Ordnung zu bringen. Und deswegen ist es ein Unding, wenn ich zu Jesus eine tolle Beziehung habe und mit meinen Geschwistern nicht klarkomme. Ich meine, ich sage ja auch nicht zu meiner Frau, du deinen Kopf, denn den liebe ich jetzt wirklich ganz besonders. Mehr als alles andere. Das wäre ein Unsinn. All or nothing, alles oder nichts. Und das gilt auch für den Leib Christi. Der Herr ist das Haupt an dem Leib. Und wenn wir dem Leib die Liebe vorenthalten, die wir für das Haupt haben, das ist sowas wie eine geistliche Guillotine. Da trennen wir das Haupt vom Leib. Nichts anderes ist das. Und hier sagt Paulus zu Philemon, ich weiß, du hast so eine Liebe, die erstreckt sich gleichermaßen auf den Herrn wie auf seine Heiligen, auf das Haupt wie auf den Leib. Und du kannst Gott nicht lieben, oder sagen wir es anders, weil ich muss es mir sagen, ich kann Gott nicht lieben, wenn ich meine Geschwister nicht liebe. Dann betrüge ich mich und den Herrn und meine Geschwister. Dann sind das nur lose, leere Worte. Wenn ich sage, ich habe den Herrn lieb und bin im Unfrieden mit meinen Geschwistern. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Dinge nicht auf die lange Bank schieben. Ich erinnere mich an zwei Brüder, Älteste, die völlig aneinander geraten sind. Und dann mussten andere helfen. Und im einen Gespräch sagte der eine zum anderen, vor 12 Jahren beim Fußballspiel hast du mich gefault und du hast nie um Entschuldigung gebeten. 12 Jahre, 2 Älteste. Wir haben alle Mittel, um die Dinge sofort in Ordnung zu bringen. Und dann können wir den Herrn wieder so lieben wie die Geschwister. Und die Geschwister so wie den Herrn. Und das ist der natürliche Zustand in Gottes Familie. Aber das fällt uns schwer. Und es ist interessant, und ich sage das jetzt mit allem Respekt, ich werde 2 Beispiele von Brüdern erwähnen, die sehr zu bewundern sind. Aber jeder, der bewundernswert ist, hat auch seine Schlagseite. Jeder. Und bei Tosa ist das auch so der Fall. Tosa hat tolle Bücher geschrieben. Wirklich ganz empfehlenswert. Tosa war verheiratet. Er war dann Pastor der Moody Bible Church gewesen. Sie haben 5 Kinder gehabt, oder es sind sogar 7 Kinder. 7 Kinder haben sie gehabt. Und dann irgendwann sind die Ältesten der Gemeinde zu Pastor Tosa gegangen und haben gesagt, Pastor Tosa, wir möchten Ihnen das Gehalt ein wenig erhöhen. Und er hat gesagt, nein, das möchte ich nicht. Der Herr versorgt uns. Aber Tosa musste ja nicht das Butterbrot für die Kinder für die Schule schmieren. Das hat seine Frau gemacht. Und die musste sorgen, dass die Kinder gescheite Kleidung haben. Und dann schreibt sie, nachdem Tosa gestorben ist, hat sie noch mal geheiratet, einen Witwer. Und da ist sie von einer Freundin mal gefragt worden, du, wie ist das jetzt, nachdem man verwitwet war, wieder geheiratet hat? Und wie ist es dann, kann man wieder so lieben wie vorher? Und die Witwe von Tose sagt, nie in meinem Leben bin ich glücklicher gewesen. Aiden, also Tose, liebte Jesus Christus, aber Leonard Odom liebt mich. Was muss sie erlebt haben, dass sie das so ausgedrückt hat? Und wirklich, missversteht mich nicht, Tose, Gott hat so viel durch Tose getan. Aber er hat auch seine Schlagseite gehabt. Und er hat offensichtlich seine Frau nicht mit der Liebe lieben können, mit der er Christus geliebt hat. Und das ist ein weiterer Fall davon, das Haupt vom Leib zu trennen. Paulus sagt von Philemon, du liebst das Haupt so wie den Leib. Das habe ich mitgekriegt. Und ein anderes Beispiel sind City und Priscilla Studd. City Studd ist ja einer von den Cambridge Seven. Und er ist ja ein bewundernswert mit seiner Frau. Erst war er in China gewesen, dann war er in Indien gewesen und dann ist er zum Schluss noch in Schwarzafrika gewesen, Kontinentalafrika, Kongo, in diesen Ländern. Was dieser Mann geleistet hat, wie enthaltsam er gelebt hat und seine Frau genauso, der hat das alles mitgemacht. Und irgendwann, dann war ihre Gesundheit nicht mehr so. Und dann musste die Missionsgesellschaft irgendwie auch betreut werden. Es war ja der weltweite Evangeliumskreuzzug oder weltweite Einsatz für Christus, heißt es heute. Und sie ist dann in London geblieben. Und in ihrer Biografie, und das möchte ich jetzt vorlesen, da wird ihre letzte Reise zu ihrem Mann beschrieben. Weil der Mann ist in Afrika geblieben. Und hat gesagt, hier diene ich dem Herrn, hier sterbe ich für den Herrn. Und seine Frau war tausende Kilometer entfernt in England. Und dann heißt es in der Biografie, Priscilla brauchte ihren Mann. Nach außen hin eine tüchtige Organisatorin, sehnte sie sich doch nach Zuwendung und Trost. Wie oft hatte sie Charles gebeten, zurückzukehren. Er hatte es aber immer wieder abgelehnt, wenn er auch dann und wann versprochen hatte, es zu tun. Er beklagte sich über ihre kurzen, seltenen und lieblosen Briefe, aber tat nichts gegen die Ursache ihres Kummers. Ein Ehemann und seine Frau, die in ganz verschiedenen Welten lebten, jedoch auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiteten, standen sich gegenüber. Ihre verschiedenen Welten hatten sie zu verschiedenen Leuten gemacht. Priscilla, eine weltreisende, gebildete Missionsvorsitzende, traf einen Diener Gottes, der den Einheimischen völlig gleich geworden war. Sie hat ihn dann im Kongo besucht, kurz bevor er gestorben ist, und war schon völlig hinfällig gewesen. Er war nur noch der Schatten seiner selbst, also physisch gesehen. Er gehörte in den Kongo. Priscilla war auf eine so gewaltige Veränderung bei Charles nicht vorbereitet. Sie sagte, er schien nur noch der Geist meines früheren Ehemannes zu sein. Aber hinter seiner Gebrechlichkeit entdeckte ich einen seelischen und geistigen Riesen. Sie blieb nur 13 Tage bei diesem letzten Besuch im Kongo. Schnell wurden Sonderversammlungen anberaumt. Dann sprach sie auf ihre unnachahmliche Weise zu den Afrikanern, von denen ihr etliche dem Namen nach bekannt waren, weil sie viel für sie gebetet hatte. Gott segnete diese Zusammenkünfte außerordentlich und Priscilla wurde zur bewunderten Attraktion. Von weit und breit kamen sie, um Bwanas Frau zu sehen. Sie versuchte, CT mit nach Hause zu bringen, aber er weigerte sich beharrlich. Er wollte im Kongo sterben. Sie protestierte. Sie wollte nicht allein nach Hause zurückkehren, aber Studd weigerte sich. Die Trennung war schrecklich. Was konnten sie sich noch sagen? Schweigend gingen sie zu dem wartenden Auto. Sie stieg ein und blickte geradeaus nach vorne. Selbst als das Auto um eine Kurve fuhr, wandte sie sich nicht mehr um. Am 5. Januar des folgenden Jahres ging diese tapfere Frau ein in die Ruhe ihres Herrn und musste auf ihren Mann verzichten. Und der Mann, der gesagt hat, ich liebe Jesus so sehr, ich möchte für Jesus im Kongo sterben, und der die Liebe ungleichmäßig verteilt hat auf Haupt und Leib, auf den Herrn und auf den Nächsten aller Christen, auf seine Ehefrau. Und das sind Männer, die bewundernswert sind, die alles für den Herrn gegeben haben. Wenn wir das bei ihnen feststellen, dann müssen wir das vielleicht auch bei uns feststellen und uns dahinter fragen lassen, wie sieht es mit Glaube und Liebe aus, wie verteile ich die? Das Dritte, Paulus erwartet ein sich mitteilendes Glaubensleben, die Verse 6 und 7. Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Anerkennung alles Guten, welches in uns ist, gegen Christum Jesum. Denn wir haben große Freude und großen Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Paulus weitet jetzt seinen Gedanken aus. Er betet darum, dass das Glaubensleben des Philemon sich mitteilt. Er spricht hier von Gemeinschaft des Glaubens. Daran merken wir wieder, Glaube und Liebe ist dasselbe und Glaube und Gemeinschaft ist dasselbe. Ein Glaube, der sich total zurückzieht, ist kein biblischer Glaube. Und wir haben im Reich Gottes viel zu viel Partisanen, viel zu viel Einzelkämpfer, so Untergrundkämpfer, die irgendwie ihr Christsein leben und ab und zu dann tauchen sie aus dem Untergrund auf, lassen sich sehen und dann verschwinden sie wieder für die nächsten Wochen. Die mögen einen Glauben haben, aber sie haben keine Gemeinschaft des Glaubens. Und Glauben ohne Gemeinschaft ist ein Unding. Glauben ist Beziehung. Und deswegen spricht Paulus hier von der Gemeinschaft des Glaubens. Damit meint er, Glaube schafft Beziehungen. Aber wie geschieht das denn konkret? Und hier wird uns ein hilfreicher Tipp gegeben. In der Anerkennung, die Gemeinschaft deines Glaubens wird wirksam in der Anerkennung alles Guten, welches in uns ist, gegen Christum Jesum. Wahrer Glaube sucht das Gute im Anderen. Wahrer Glaube sucht Christus im Bruder und in der Schwester. Und nicht die Marotten und Unarten, die wir ja ohnehin schon kennen, sondern Christus und das Gute. Das ist wahrer Glaube. Das ist ein Glaube, der so Gemeinschaft schafft. Aber da tun wir uns wirklich oft schwer. Wie oft suchen wir die Fehler in den anderen? Aber dazu sind wir nicht berufen. Es gibt so ein schönes Lied, kommt, er kommt mit Freuden in Gottes Reich hinein, kommt, lasst uns einander Freudenmeister sein. Ist leider nicht mehr in den Liederbüchern, da muss ich irgendein Copyright-Problem gegeben haben. Ich finde das so schön, lasst uns einander Freudenmeister sein, Beziehungen schaffen. Aber wie kann Freude entstehen, indem ich das Gute sehe? Wenn ich Negatives sehe, dann kommt keine Freude auf. Aber wenn ich das Gute suche im Bruder und in der Schwester, alles, was in ihnen ist, an Gutem in Christum und das nicht nur suche, sondern auch anerkenne. Und anerkennen ist immer etwas Mündliches, etwas Verbales, etwas, was sich in Worten ausdrückt. Dass man sagt, du, ich habe festgestellt, du machst das und das und du, vielen Dank. Das ist wirklich toll, dass du das machst. Du bereicherst unser Gemeindeleben. Manchmal tun wir uns schwer, einander zu loben. Einander was Gutes zu sagen. Das Gute nehmen wir als selbstverständlich, sind doch auch Christen. Aber es ist nicht selbstverständlich, auch bei Christen nicht. Es ist jedes Mal, wenn ein Christ was Gutes tut, ist es, weil er Christus in sich hat was Gutes tun lassen. Und das ist immer der Anerkennung wert. Und die muss ausgedrückt werden. Wir leben davon. Man hat ein Experiment gemacht, ein grausames Experiment mit Säuglingen. Da hat man Säuglinge in zwei verschiedenen Zimmern gehabt. Die einen wurden von ihrer Mutter immer wieder angesprochen und die anderen wurden von Personal versorgt, ohne Ansprache. Sie sind verkümmert. Ich kann mich erinnern, ich war mal in Kasachstan in einem Waisenhaus gewesen und das war sowas von unreal gewesen. Da war ein Zimmer mit einer Glastür, wie da vorne mit so einem Milchglas. Und dann ist die Tür aufgemacht worden, da war ein Saal voller Babybetten und alle Babys haben da drin gelegen, haben sich überhaupt nicht gerührt. Die haben gewusst, jetzt ist Zeit, wo wir still sein sollen. Als Babys haben die das schon kapiert. Wir haben still zu sein. Nur ein Baby hat den Kopf zu uns gedreht und Interesse gezeigt, warum ist eine Tür aufgegangen. Merkt ihr, das waren Babys, denen da was vorenthalten wurde, die nie Anerkennung bekommen haben, nie ein freundliches Wort. Und Menschen verkümmern, wenn das Gute in ihnen nicht anerkannt wird. Und da müssen wir als Gemeinden aufpassen. Es gibt manche Gemeinden, ich kenne euch zu wenig, also ich meine euch nicht, aber es gibt Gemeinden, die sind so rechtgläubig, die schauen immer nur darauf, dass sie alles ja biblisch machen und so, wie es erwartet wird. Und dann wird nur kritisiert, wenn mal wieder eine Normverletzung stattgefunden hat. Anstatt, dass man einfach nach dem Guten sucht, was in uns ist, gegen Christum hin. Und das auch ausdrückt. Da habe ich mich auch mal schuldig gemacht. Da haben nämlich eines unserer Kinder, einer unserer Buben, sagt eines Tages, da war er vielleicht schon so 18, 17, 18, denke ich, oder 19, nee, er hat schon einen Führerschein gehabt, sagt er, Papa, ich fahre mit dem Bruder so und so für eine Woche nach Spanien. Und wir haben uns ein Auto gemietet. Sie wollten sich dann so ein Buggy mieten und eine Woche durch Spanien cruisen oder wie immer man das nennt. Also das, wo alle jungen Burschen von träumen. Ist ja auch ganz legitim, ist nichts Böses bei. Aber ich war enttäuscht. Ich habe Gott sei Dank nichts gesagt. Ich habe mir auf die Zunge gebissen. Aber ich war enttäuscht, in meinem Herzen war der Gedanke gegenüber dem älteren Bruder, fällt dir nichts Gescheiteres ein, als mit meinem Burschen mit dem Jeep durch Spanien zu fahren? Ich hätte mir mehr erwartet von dem Bruder, dass er meinen Burschen unter die Fittiche genommen hätte, hätte mit ihm Jüngerschaft gemacht und so. Hab zum Glück nichts gesagt, aber der Vorwurf war da. Ein paar Wochen später treffe ich den jungen Bruder. Und dann sagt er zu mir, boah, ich bin so froh, ich kann jetzt mit dem Johannes demnächst nach Spanien fahren und mit ihm da mit dem Jeep rumfahren. Und ich habe mir schon so lange vorgenommen, mit ihm mal wieder so richtig Gemeinschaft zu haben, Bibel zu lesen, über den Herrn zu reden, aber die Zeit ist einfach nicht da. Und dann habe ich meinen Chef gefragt, gibst du mir eine Woche Urlaub? Und dann habe ich eine Woche Urlaub genommen und da ist mir gedämmert, der nimmt sich Urlaub, der zahlt ein paar hundert Euro, um mit meinen Burschen im Jeep zu sitzen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, zu beten, über den Herrn zu reden. Das hat mich beschämt. Ich habe nicht nach dem Guten, was in ihm gegen Christus und gegen meinen Buben war, gesucht. Ich bin so froh, dass der Herr mir Bewahrung geschenkt hat, dass ich die bösen Gedanken, die da waren, nicht in Worte gepackt habe. Aber die Gedanken waren da. Paulus sagt hier zu Philemon, ich weiß, oder lass den Glauben wirksam werden. Lass deinen Glauben Gemeinschaft schaffen, indem du all das Gute anerkennst, was du in deinen Geschwistern und auch nicht nur in deinen Geschwistern, überhaupt grundsätzlich in anderen Menschen entdeckst. Und drück das aus. Anerkenne das. Und da gibt es eine Gestalt, die liebe ich. Also im Alten Testament, meine Lieblingsgestalt ist der Elisa. Er ist einfach so ein Lieber. Und im Neuen Testament ist es der Barnabas. Die haben ganz viel miteinander zu tun. Barnabas, der Sohn des Trostes. Und der hat eine besondere Gabe gehabt. Er war nämlich ausgesandt worden als Troubleshooter. Die guten Brüder in Jerusalem und Jerusalem war eine Problemgemeinde. Also nur damit ihr, wenn ihr Apostelgeschichte liest, nicht meint, Jerusalem wäre die Gemeinde, der wir alles nachmachen sollen. Es war eine schwierige Gemeinde. Und dann haben die gehört, in Antiochien, da sind Leute zum Glauben gekommen, Heiden sind zum Glauben gekommen. Mal schauen, ob die alles richtig machen. Barnabas, fahr mal hin. Schau denen bitte mal ein bisschen auf die Finger und sag uns hinterher, was da alles so verkehrt läuft. Und dann lesen wir, es waren aber unter ihnen in Antiochien etliche Männer von Zypern und Kyrene, welche, als sie nach Antiochien kamen, auch zu den Griechen reden, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war, und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Natürlich mit dem Auftrag, schau, ob die alles richtig machen. Das ist irgendwie nicht koscher, also im wörtlichsten Sinne. Nicht koscher, weil da Heiden ja zum Glauben kommen sind. Welcher, Barnabas, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren, denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Er war ausgesandt worden, um die negativen Dinge zu entdecken und Bericht zu erstatten. Und stattdessen sucht er nach Gnade. Und er freut sich drüber. Und dann heißt es, und das ist jetzt eine Beurteilung, eine biblische Beurteilung von Barnabas, denn, warum hat er das gemacht? Er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glauben. Und die Geschwister, die ständig am Kritisieren sind, sind nicht mit Heiligem Geist erfüllt und sind keine guten Brüder und keine Schwestern. Das ist der Schluss, den ich aus diesem Vers ziehe. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt oder darüber denkt nach. Nimm dir das vielleicht vor, hier dem Philemon ähnlich zu werden, einen Glauben zu haben, der Gemeinschaft wirkt, indem du das Gute anerkennst. Nimm dir vor, ich möchte jetzt ganz bewusst, gerade auch bei den Geschwistern, die bei mir so ein bisschen, die ich auf dem Kicker habe, bei denen möchte ich jetzt mal ganz bewusst drum beten, Herr, zeig mir die guten Dinge, die in ihnen sind und hilf mir, dass ich das mal anspreche. Und ihnen dafür meinen Dank ausdrück. Ihr werdet merken, da wird Eis brechen. Da wird Tauwetter mit einmal einziehen. Das ist was ganz Simples. Aber so was Wichtiges. Ihr merkt die ganze Zeit, wir treiben ja gar keine große Theologie hier. Das sind alles ganz einfache Dinge, aber davon lebt Gemeinde. Davon lebt Gemeinde und davon lebt Familie. Das vierte, was wir hier lernen, was darf man erwarten und wie viel? Paulus erwartet Vergebung. Und Vergebung bedeutet Wiederaufnahme, Wiederherstellung, Liebe, Hochschätzung. In den Versen 15 bis 17 heißt es, denn vielleicht ist er, der Onesimus, deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, auf dass du ihn für immer besitzen mögest, nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleische als im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Genossen hältst, so nimm ihn auf wie mich. Das ist Vergebung. Paulus sagt jetzt nicht einfach zu dem Philemon, Philemon, wenn der Onesimus kommt, vergib ihm. Dann hätte Philemon vielleicht in der Gefahr gestanden, zu dem Onesimus zu sagen, du, okay, tun wir so, als wäre nichts passiert. Und das brauchst du nur im entsprechenden Tonfall zu sagen und dann weiß der andere, okay, für den Rest meines Lebens sitze ich auf der Bank für genauere Beobachtung. Und wenn ich mir nur einen geringen Fehler zu Schulden lasse, dann wird die ganze alte Suppe wieder aufgekocht. Schaut, wie der Paulus das hier ausdrückt. All das, was er hier sagt, das fassen wir in dem Wort Vergebung zusammen. Aber das ist so reichhaltig. Nimm ihn auf als einen geliebten Bruder. Nimm ihn auf wie mich. Christen nehmen einander immer wieder an, nachdem sie voneinander enttäuscht wurden. Wisst ihr, Gemeindeleben besteht aus Enttäuschungen. Und die tun besonders weh, genauso wie im Familienleben. Es tut doch keine Enttäuschung mehr weh, als die, die ich meiner Familie zufüge. Am Arbeitsplatz oder so, okay, da hat man verschiedene Kollegen, damit kann man umgehen. Aber im Familienkontext, da tut das besonders weh. In der Gemeinde genauso, da tut es besonders weh. Und deswegen müssen wir einander immer wieder annehmen, nachdem wir voneinander enttäuscht waren. Das ist sicher in eurer Gemeinde auch so. Christen enttäuschen einander, weil wir sind noch Sünder. Wir haben unsere alte Natur. Aber wie gehe ich damit um? Wie vergebe ich dann? Ich habe einmal eine junge Schwester um Verzeihung bitten müssen, weil ich da zu hart mit ihr war. Und sie hat es dann ganz lieb gemeint und hat dann gesagt, ach Andreas, da lassen wir Gras drüber wachsen. Und mir war nicht sehr wohl dabei, weil ich immer gedacht habe, wann kommt der nächste Rasenmäher, der das Gras wieder kürzer schneidet. Das ist nicht Vergebung. sondern Vergebung bedeutet, den anderen als geliebten Bruder, als Geschwister zu rehabilitieren. Und Vergebung, wenn wir sagen, auch von Herzen, ich vergebe dir, das ist noch nicht alles. Das ist der Startpunkt. Und dann beginnt eine Beziehung wieder zu wachsen. Das ist Vergebung. Eine wiederhergestellte Beziehung. Vergebung ist nicht der Schlusspunkt unter einer Enttäuschung, sondern Vergebung ist ein Doppelpunkt und danach geht es weiter, danach geht es vielleicht sogar besser weiter als vorher. Weil man einander kennengelernt hat von der schlechten Seite, aber einander trotzdem lieb hat. Und die Liebe, die hat auch eine andere Qualität als die Liebe, die sich vorher vielleicht der Illusion hingeben hat, ja, Christen enttäuschen einander nie. Christen sind doch alle sowas von lieb und goldig. Na, die Liebe, die hält nicht lange stand. Aber wenn man schon mal enttäuscht wurde und dann den anderen völlig rehabilitiert, das ist dann eine ganz andere Qualität. Und diese Vergebung erwartet Paulus und er hat ein Recht, diese Vergebung zu erwarten. Und wir haben ein Recht in unseren Gemeinden, wo Geschwister nicht miteinander klarkommen, sie daraufhin anzusprechen und zu sagen, das muss in Ordnung kommen. Eure Beziehung muss wieder in Ordnung kommen. Und wenn einer sich weigert, dann hat er ein Problem mit der Gemeinde und natürlich mit dem Herrn. Da haben wir drauf zu achten und das ist nichts Illegitimes. Das ist eine gerechtfertigte Erwartungshaltung. Wie vergibst du deinem Bruder? Wie vergibst du deiner Schwester? Und wenn du es nicht richtig tust, dann muss die Gemeinde hier nachhaken und ihm helfen, vielleicht auch unter Druck helfen, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, dass Versöhnung, wirklich Versöhnung stattfindet. Und da haben wir ein schönes Beispiel natürlich in dem verlorenen Sohn, der ausgezogen war, die Welt zu erobern und dann ein wenig nach Schweine riechend wieder zurückgekommen ist. Und der Vater sprach zu seinen Knechten, und das ist jetzt Vergebung. Bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an. Und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Merkt ihr, was ihr alles tut? Zieht ihm ein frisches Gewand an, ein Festkleid, der soll festlich aussehen. Man soll nicht mehr sehen, dass er eine Zeit lang im Schweinestall gelebt hat. Der soll wieder richtig schön angezogen sein und zieht ihm einen Ring an die Hand. Ein Ring, das war damals immer ein Siegelring. Das heißt, er ist eingesetzt worden in die Autorität des Vaters. Dem ist Autorität verliehen worden. Dem ist nicht gesagt worden, du, es ist schön, dass du wieder da bist, aber jetzt kommen die nächsten 6 Monate, arbeitest du einfach mal wie ein Tagelöhner und ich beobachte das. Und wenn das gut funktioniert, dann bist du nicht mehr Tagelöhner, aber bewähr dich erstmal. Sondern der kriegt einen Ring angezogen, er kann in der Autorität seines Vaters als ein Sohn auftreten. Und dann bekommt er Sandalen an seine Füße. Er darf beweglich sein. Er darf unterwegs sein. Wisst ihr, wie oft ist das, wenn jemand sich falsch verhalten hat, der wird passiv. Der traut sich ja gar nicht mehr, was zu machen. Vergebung zieht dem ich vergeben habe, Sandalen an, dass er sich wieder bewegen kann, dass er laufen kann, dass er Freimut hat, sich zu bewegen. Vor meinen Augen in der Gemeinde, obwohl er sich verkehrt verhalten hat. Das ist Vergebung. Und dann das gemästete Kalb und essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und dieses Treffen vom Vater und verlorenem Sohn hat ein holländischer Künstler gemalt. Das ist dieses Bild. Ich finde das so wunderschön. Auf den zweiten Blick erkennt man es erst. Dieser Baum ist der Vater, da sieht man das Gesicht. Und dieser Baum ist der verlorene Sohn, der zurückkehrt. Und beide treiben sie Zweige. Da ist Wachstum. Das ist Vergebung. Wenn Neues wachsen kann. Nicht einfach das Alte abgeschlossen, sondern es kann was Neues wachsen. Und das erwartet Paulus von Philemon. Und er hat ein Recht, das zu erwarten. Das dürfen wir voneinander erwarten. Ich will die Ungerechtigkeit dieses Landes hinwegnehmen an einem Tag. An jenem Tag, spricht Jahwe der Heerscharen, werdet ihr eine den anderen einladen unter dem Weinstock und unter den Feigenbaum. Diese Verheißung gibt Gott seinem Volk, wenn ihr von euren Sünden gereinigt seid, wenn alles in Ordnung gebracht ist, dann wächst Frucht. Dann trägt der Weinstock Trauben, der Feigenbaum trägt Feigen und ihr könnt euch unter den Fruchtträgern versammeln und Gemeinschaft haben. Oder eine andere Stelle aus Jesaja, wo es um Wiederherstellung geht. Und das ist ja das Vorbild, wie wir einander wiederherstellen sollen. Der Geist des Herrn Jahwes ist auf mir, weil Jahwe mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden. Das ist Vergebung. Zerbrochene Herzen verbinden. Freiheit auszurufen. Du bist jetzt nicht mehr Sklave von mir, weil du an mir schuldig geworden bist, sondern ich spreche dir Freiheit zu. Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Wisst ihr, wer sich schuldig gemacht hat, der sitzt da oft im Kerker drinnen. Und den Kerker zu öffnen, das ist Vergebung. Um auszurufen ein Jahr der Annehmung Jahwes und den Tag der Rache unseres Gottes und zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben. Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie genannt werden, Terebinden der Gerechtigkeit, eine Pflanzung Jahwes zu seiner Verherrlichung. Merkt ihr, das ist Vergebung, das ist Wiederherstellung, wenn wieder was wachsen kann zur Herrlichkeit, zur Verherrlichung Gottes. Und sie werden die uralten Trümmer aufbauen, die Verwüstungen der Vorzeit aufrichten. Und sie werden die verödeten Städte erneuern, was wüst lag von Geschlecht zu Geschlecht. Und Fremdlinge werden dastehen und eure Herden weiden. Und Söhne der Fremde werden eure Ackersleute und eure Weingärtner sein. Ihr aber, ihr werdet Priester Jahwes genannt werden. Diener unseres Gottes wird man euch heißen. Ihr werdet den Nationen reich, der Nationen Reichtümer genießen und in ihre Herrlichkeit eintreten. Merkt ihr, also Jesaja überschlägt sich fast. So viele verschiedene Bilder verwendet er, um zu zeigen, wie fühlt sich das an, wenn Gott vergibt, wenn Gott wiederherstellt. Und dann werden Trümmer weggeräumt. Das ist ein Unding. Wenn jemand dich fragt und hoffentlich nicht sagt, ich entschuldige mich, sondern wenn er fragt, du, bitte verzeihst du mir? Und wenn du dann sagst, ich verzeihe dir, dann hast du damit das Recht verwirkt, die Sache noch einmal aufzuwärmen. Du hast kein Recht mehr. Die Sache ist vorbei. Es gibt keine Trümmer mehr. Es wurde alles säuberlich ausgeräumt. Wenn du Fragen hast, dann sag, was dich noch verletzt hat, damit die Person das auch nennen kann und um Verzeihung bitten kann. Aber Trümmer müssen weggeräumt werden. Und es geht nicht, nachdem ich irgendwann mal gesagt habe, gut, ich habe dir vergeben, dass ich dann noch Jahre später Dinge hervorkram und sage, ja, beim Fußballspiel, da hast du mich gefault oder was weiß ich. Und wie viele Ehesituationen gibt es, wo mit einmal Dinge, die Jahre und Jahrzehnte alt sind, hervorgeholt werden? Oder wie viele im Rentenalter sitzen immer noch beim Psychiater und fassen in Worte, was sie ihren Eltern vorwerfen, was die alles falsch gemacht haben. Das ist unbiblischer, geht's gar nicht mehr. Trümmer müssen weggeschafft werden. Und das tut Gott. Anstatt eurer Schmach werdet ihr das Doppelte haben. Und anstatt der Schande werden sie jubeln über ihr Teil. Darum werden sie in ihrem Lande das Doppelte besitzen, werden ewige Freude haben. Denn ich, Jahwe, liebe das Recht. Ich hasse den frevelhaften Raub. Und ich werde ihnen ihre Belohnung getreulich geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und ihr Same wird bekannt werden unter den Nationen und ihre Sprösslinge inmitten der Völker. Und so weiter. Lest einfach mal das Kapitel Jesaja 61 bewusst unter dem Aspekt, so vergibt Gott und so soll ich vergeben. Und so hilfreich, in diesem Kontext das Kapitel zu lesen. Das war die vierte Erwartungshaltung. Paulus erwartet von Philemon und erwartet von dir und mir und der Herr erwartet von dir und mir und wir dürfen voneinander erwarten, dass wir einander wirklich vergeben und wiederherstellen. Das fünfte, ich muss jetzt ein bisschen länger machen, ein bisschen schneller machen. Ja, beides. Paulus erwartet Nutzen. Vers 20. Ja, Bruder, ich möchte gern Nutzen an dir haben im Herrn. Erquicke mein Herz in Christo. Und wie gesagt, es ist ein Wortspiel eigentlich, in dem Paulus sagt, ich erwarte Nutzen von dir. Das sagt er zum Philemon. Philemon, werte mir ein Onesimus. Und das ist schon das Merkmal. Er schickt den Onesimus zurück und sagt dann zum Philemon, Philemon, jetzt werte du mir ein Onesimus. Werte mir nützlich. Das heißt, ich darf Nutzen erwarten. Es ist eine legitime Erwartungshaltung an jeden Christen, dass ich erwarte, dass er sich seinen Kräften nach einbringt in die Gemeinde, in seine geistliche Familie und dort was Gutes tut und sich nützlich macht. Der eine, der kann das ganz viel machen, der andere ist schon eingeschränkt. Die Jahre, die Gesundheit erlauben es nicht mehr so. Beim anderen, der hat einfach so eine persönliche Art, ist eher introvertiert, dem fällt es total schwer, mal aus sich rauszugehen. Alle diese Beschränkungen, die kennt Gott. Aber es bleibt immer ein Rahmen, in dem ich mich nützlich machen kann. Und das ist eine legitime Erwartungshaltung, dass jeder in Gottes Reich sich nützlich macht, dass jeder den Platz findet, wo er weiß, so, das kann ich und das mache ich gerne. Und wisst ihr, ich habe neulich, das war im Dezember, haben wir einfach dem Kreis derer, die uns sind viele Gaben für die Ukraine gegeben worden. Und dann am Jahresende habe ich einfach Briefe geschrieben. War lustig, so viel habe ich schon lange nicht mehr geschrieben. Waren über 100 Briefe, die ich geschrieben habe. Ich wäre schon ganz ungelenk geworden. Und ein paar Tage später mit Amel kriege ich einen Anruf von Geschwistern, die ich persönlich gar nicht kenne. Aber die haben uns Geld gegeben. Ich habe ihre Adresse gewusst. Es waren zwei alte Geschwister. Die haben sich bald unter Tränen bedankt für einen ganz einfachen, kurzen Brief. War nichts Weltbewegendes. War einfach ein Brief, wo ich gesagt habe, vielen Dank, dass ihr an die Geschwister in der Ukraine gedacht habt und wir haben die Gelder weitergegeben, so und so verwendet. Und die beiden sind so einsam, weil sie nirgends mehr hin können und die haben sich über den Brief total gefreut. Jeder kann etwas tun, um nützlich zu sein. Schreib vielleicht auch mal wieder ein paar Briefe. Nimm es dir vor. Bei uns auf der Post kann man sich inzwischen schon schöne Künstlerkarten sogar fertig frankiert kaufen. Also es wird einem leicht gemacht. Versuch das mal. Oder andere Dinge. Es gibt 1000 Möglichkeiten, in Gottes Reich sich nützlich zu machen. Und die wollen wir wirklich nutzen. Der Herr erwartet es. Und er hat ein Recht, das zu erwarten. Das sechste und vorletzte: Paulus erwartet Gehorsam. Da ich deinem Gehorsam vertraue, so habe ich dir geschrieben, indem ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Gehorsam spricht davon, dass das Ohr allein nicht genügt. Es muss bis in die Hände gehen. Und es ist interessant, wie oft vom Glaubensgehorsam die Rede ist. Auch im Römerbrief, wo es doch um die Rechtfertigung geht, da wird erstaunlich oft vom Glaubensgehorsam gesprochen. Kapitel 1, Vers 5, 6, 16. Gehorsam, wir sind Sklaven zum Gehorsam, zur Gerechtigkeit. Römer 16, 19, euer Gehorsam. Dann Römer 16, 26, Glaubensgehorsam. 2. Korinther 7, 15, euer aller Gehorsam. 2. Korinther 10, Gehorsam des Christus und dann euer Gehorsam. 1. Petrus 1, wir sind auserwählt zum Gehorsam. Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk. Und 1. Petrus, wir sind Kinder des Gehorsams. Ihr merkt, wie wichtig das der Schrift ist. Und das können wir voneinander erwarten, dass wir der Offenbarung, die wir bekommen haben und die wir verstanden haben, gehorsam sind. Und da dürfen andere Christen ruhig auch mal fragen und nachklopfen. Du tust du auch das, was du verstanden hast. Und da muss ich nicht gleich beleidigt reagieren, sondern darf mir diese Frage auch mal gefallen lassen. Sie haben ein Recht, danach zu fragen, vor allen Dingen, wenn Sie, Punkt 1, schon eine ganze Weile vorher dafür gebetet haben, bevor Sie diese Frage stellen. Das überspringe ich jetzt. Und das siebte: Paulus erwartet Gastfreundschaft. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Gastfreundschaft ist was Wichtiges. Und Gastfreundschaft kann man eigentlich immer und überall praktizieren. Ich weiß, nicht jeder hat das Vorrecht, ein Haus zu besitzen. Viele haben eine Wohnung, vielleicht eine kleine Wohnung, wo nicht viel Platz ist, eine Mietwohnung. Aber man kann immer jemanden aufnehmen, zu einer Tasse Kaffee einladen. Gastfreundschaft. Und es ist ja, wir sehen ja im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, das ist ein Kennzeichen der frühen Gemeinde gewesen, indem sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zu der Versammlung hinzu, die gerettet werden sollten. Ganz normale Gastfreundschaft. Und wenn das jemandem schwerer fällt, wisst ihr, man muss nicht jedes Mal ein Drei-Gänge-Menü auf den Tisch gezaubert haben. Darum geht es nicht, auch wenn das was Schönes ist und gut schmeckt und so. Wir sind ja keine Kostverächter, aber das ist nicht das Wesen von Gastfreundschaft. Es kann ganz einfach sein, schnell in den Aldi gegangen, ein bisschen Gebäck gekauft und eine Tasse Tee. Hauptsache, man hat Gemeinschaft miteinander. Das ist Gastfreundschaft, das kann jeder und Paulus erwartet das. Und Paulus hat kein schlechtes Gewissen, das zu erwarten. Er setzt es als Selbstverständlichkeit voraus. Gut, ich glaube, wir sind mehr oder weniger heil am anderen Ende des Minenfeldes angekommen. Ich möchte noch mal kurz aufzählen, um welche Minen wir herumgekommen sind. 7 Aspekte einer gesunden Erwartungshaltung. Erstens, erwarte nur, wofür du auch zu beten bereit bist. Zweitens, du darfst Liebe und Treue zu allen Heiligen erwarten. Drittens, du darfst ein sich mitteilendes Glaubensleben erwarten, was das Gute sucht im anderen. Viertens, du darfst Vergebung erwarten, und zwar eine Vergebung, die den anderen wiederherstellt und nicht zum lebenslangen Gefangenen seines Fehltrittes macht. Fünftens, du darfst Nutzen erwarten von jedem Christen. Sechstens, du darfst Gehorsam erwarten, darfst auch mal deinen Bruder oder deine Schwester fragen, du, wie ist es da in dem Bereich, da hast du ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, hat der Herr geholfen, geht es inzwischen besser? Und siebtens, du darfst Gastfreundschaft erwarten. Und ihr merkt, das Hauptthema des Philemon-Briefes ist Wege in die Freiheit. Und das ist auch ein Weg in die Freiheit.